Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Als Predigttext auf den heutigen Sonntag hören wir einen österlichen Bericht aus dem Johannesevangelium, Kapitel 20. Am Abend aber dieses ersten Tages der Woche, da die Jünger versammelt und die Türen verschlossen waren, aus Furcht vor den Juden, kam Jesus und trat mitten unter sie und spricht zu ihnen: Friede sei mit euch. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, als sie den Herrn sahen. Da sprach Jesus abermals zu ihnen: Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und als er das gesagt hatte, blies er sie an und spricht zu ihnen: Nehmet hin den Heiligen Geist. Welchen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen, welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Thomas aber, einer der zwölf, der Zwilling genannt wird, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sagten die anderen Jünger zu ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen: Wenn ich nicht in seinen Händen die Nägelmale sehe und lege meinen Finger in die Nägelmale und lege meine Hand in seine Seite, kann ich's nicht glauben. Und nach 8 Tagen waren seine Jünger abermals drinnen und Thomas war bei ihnen. Kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und tritt mitten unter sie und spricht: Friede sei mit euch. Danach spricht er zu Thomas: Reiche deinen Finger her und sieh meine Hände, und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite, und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sprach zu ihm: Mein Herr und mein Gott. Spricht Jesus zu ihm: Weil du mich gesehen hast, darum glaubst du. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Herr, segne diese Worte an uns. Amen. Liebe Gemeinde, der auferstandene Jesus begegnet den Jüngern. Wir haben gehört, was Johannes darüber berichtet. Es ist nicht die erste Begegnung. Unmittelbar vorausgegangen ist Jesus Maria Magdalena begegnet, unweit des Grabes. Die ist voller Trauer und weint. Da redet sie ein Unbekannter an: Frau, was weinst du? Wen suchst du? Sie meint, es sei der Gärtner und stellt ihm Gegenfragen, wie sie Jesus finden könne. Der spricht sie an mit ihrem Namen, Maria. Und dann wird ihr klar, wer mit ihr spricht, und sie sagt nur ein Wort: Rabuni, das heißt Meister. Und nun also die nächste, die zweite Begegnung. Das erste Wiedersehen Jesu mit den Jüngern. Nicht im Freien, nicht in einem Garten, sondern in einem verschlossenen Raum. Verrammelte Türen. Aber wäre das überhaupt kein Hindernis, tritt Jesus mitten unter sie, so haben wir gehört, und spricht sie mit dem Friedensgruß an: Friede sei mit euch. Und wie zum Beweis, wer er ist, zeigt er ihnen seine Hände, die Wunden, welche die Nägel bei der Kreuzigung verursacht haben, und zeigt seine Seite, auch da eine Wunde. Sie rührte von dem Lanzenstich eines Soldaten her. Und sogleich kippt die Stimmung der Jünger ins Positive, aus ihrer Angst wird Freude. Sie wurden froh, als sie den Herrn sahen. Wie eine Erfüllung von Worten aus den Abschiedsreden Jesu. Da hatte er gesagt, ihr habt nun Traurigkeit, aber ich will euch wiedersehen und euer Herz soll sich freuen. Eure Freude soll niemand von euch nehmen und an jenem Tage werdet ihr mich nichts fragen. Unerwartet schnell geschieht dieser Wandel, denken wir vielleicht, von jetzt auf nachher. Eine Begegnung, ein Gruß und die Angst weicht einer Freude, die keine Fragen mehr kennt. Doch ganz so schnell geht das dann alles doch nicht, denn da ist einer der Jünger, der fehlt. Der hat diese Begegnung verpasst, Thomas. Bestimmt war das schlimm für ihn. Wer könnte nicht nachempfinden, wie sich das anfühlt, wenn man ein wichtiges Ereignis versäumt, verpasst, nicht dabei ist? Vielleicht ein Familienfest, eine Reise, ein Konzert. Gründe können vielfältig sein. Man ist krank geworden oder ein anderer Termin ist dazwischen gekommen. Aber das, was Thomas verpasst hat, hat noch einmal eine ganz andere Qualität. Der gekreuzigte Jesus wurde wiedergesehen, hat sich gezeigt. Thomas bekommt von den anderen erzählt, was da war. Aber er freut sich noch nicht. Er bleibt skeptisch. Er kann das so nicht glauben. Und stellt Kriterien auf, die erfüllt sein müssen. Auch er muss den Auferstandenen sehen und hören können und das nicht einmal genug. Ich muss auch meinen Finger in seine Nägel male und meine Hand in seine seitliche Wunde legen können. Dann erst glaube ich. Und nach einer Woche, nach 8 Tagen, hat Thomas auch seine Begegnung. Nach Maria Magdalena ist er die zweite Einzelperson. Erneut tritt Jesus in den Jüngerkreis. Wieder trotz verschlossener Türen, wieder der Friedensgruß, wie eine genaue Wiederholung des ersten Mals. Und dann redet Jesus Thomas an. Und Jesus bietet ihm an, das zu tun, was der als Glaubensbedingung genannt hat, die Berührung der Wunden an den Händen und an der Seite. Da darf also zu 2 Sinnesempfindungen noch eine dritte kommen. Da war das Sehen, da war das Hören und nun kommt noch der Tastsinn, kommt die Berührung dazu. Jesus lehnt das nicht ab. Eine dritte Bestätigungsstufe. Beim Sehen und beim Hören könnte es sich ja um Täuschungen handeln. Optische, akustische Halluzinationen, sowas gibt es ja. Berühren können heißt noch einmal sorgfältiger prüfen können. Ist das auch real? Ist das wirklich? Wir kennen in der Sprache das Wort begreifen. Was wir mit Händen greifen können, das begreifen wir und verstehen es erst. Erstaunlich bleibt dann, es ist offen, ob Thomas den Finger wirklich in die Wunden legt. Auch das ist eine Redensart, den Finger in eine Wunde legen. Möglicherweise reicht ihm schon Jesu Angebot. Seine Reaktion ist dann ähnlich wie bei Maria Magdalena. Auch ihm kommt nun eine Anrede Jesu über die Lippen. Er sagt, mein Herr und mein Gott, mein Herr und mein Gott. Ganz persönlich, nicht unser Herr, unser Gott, mein Herr und mein Gott. Jesu abschließendes Wort nimmt auf die Berührung gar keinen Bezug mehr. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Ja, eigentlich ist Sehen schon eine außergewöhnliche Erfahrung. Alle anderen, auch wir späteren, haben den Auferstandenen weder gesehen noch direkt gehört oder gar berührt. Wir haben nur die Worte anderer Menschen gehört und schriftliche Zeugnisse und dann in unserem Leben erfahren, wie sich das auswirken kann und sind dadurch oft Wunder, manchmal, nicht immer, zum Glauben gekommen. Dieser Thomas also wollte es ganz genau wissen. In die christliche Glaubensgeschichte ist er als Zweifler eingegangen. Sein Name Thomas kommt aus der aramäischen Sprache und bedeutet Zwilling. Eine Ambivalenz kann man da herauslesen. So eindeutig ist es nicht. Zweifelt er noch oder glaubt er schon? Ist bei ihm der Weg vom Zweifel zum Glauben exemplarisch beschrieben? Sind Glaube und Zweifel vielleicht sogar Zwillinge, die beide nebeneinander vorkommen dürfen? Ist unser eigener Glaube immer so ganz zweifelsfrei? Die Botschaft ist doch nach wie vor geradezu unglaublich, dass da ein Toter nach 3 Tagen wieder lebendig gesehen wurde. Jesus hat die Zweifel des Thomas ernst genommen und seinen Wunsch, begreifen zu wollen, nicht in den Wind geschlagen. Manchmal will man seinen Augen nicht trauen. Glaube ist nichts Fertiges. Er bedeutet, einen Weg einzuschlagen. Auch Zweifel können einen weiter voranbringen auf diesem Weg. Auch Fragen sind erlaubt. Wie ist Auferstehung etwas Innerweltliches? Wird das erlebt, wenn ein Mensch nach einer Krise wieder Mut schöpfen kann? Wenn jemand nach Krankheit wieder gesund werden darf? Wenn jemand nach langer Trauer wieder Freude empfindet? Osterspuren sind das ja alles. Oder ist Auferstehung außerweltlich zu denken? Etwas, was erst nach dem Tode geschieht? Oder beides zugleich? Der Auferstandene ging durch Türen, durch Grenzen, als wären sie nicht existent. Auch Osterglaube darf entgrenzt sein, darf sich auswirken in unserem irdischen Leben und hört nicht in der Sterbestunde auf. Will uns der Auferstandene doch mitnehmen in ein neues Leben hinein. Paul Gerhardt dichtete einmal: Bin ich sein Gesell, sein Gefährte? Quasi Modogenity, wie neugeboren, darf uns das machen. Da passt es, dass dieser Thomas zuvor schon einmal nach dem Weg gefragt hat, ein fragender Thomas war. Thomas hatte Jesus nach dem Weg gefragt, wie können wir den Weg wissen? Und Jesus hatte geantwortet, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und deutlich gemacht, dass durch ihn der Weg zu Gott eröffnet sei. Wie ging es mit Thomas weiter? Die Bibel erzählt nichts weiteres aus seinem Leben. Es gibt auch, wenig bekannt, ein Thomas-Evangelium mit einer Sammlung von Jesusworten, die aber nicht aufgenommen wurden in das Neue Testament. Und dann gibt es eine Tradition, eine Überlieferung. Thomas sei später ein Missionar geworden, der weit, sogar sehr weit reiste, bis nach Indien. Dort habe er eine Kirche gegründet. Und an seinem mutmaßlichen Sterbeort steht die St. Thomas Basilika in der Stadt Chennai, dem ehemaligen Madras. Mitten in einem hinduistisch geprägten Land. Unter indischen Christen wird Thomas bis heute besonders verehrt. Ganz so weit brauchen wir nicht zu schauen, um noch andere Thomaskirchen zu finden. Die berühmteste in Deutschland steht in Leipzig. Sie war ja Wirkungsstätte von Johann Sebastian Bach. Dort ist vor genau 300 Jahren unter Bachs Leitung zum ersten Mal die Johannespassion erklungen. Und noch einmal zurück zum Predigttext. Da war noch etwas, was berichtet wurde. Jesus, als er zum zweiten Mal den Friedensgruß gesprochen hatte, gab er auch einen Auftrag, einen Sendungsauftrag. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Hinaustragen in die Welt sollten die Jünger die Botschaft der Auferstehung, so wie es Thomas der Überlieferung zufolge ja dann auch tat. Und Jesus habe die Jünger ausgestattet mit einer besonderen Kraft. Er blies sie an, hörten wir, und sprach, nehmet hin den Heiligen Geist. Hebräisch Ruach, griechisch Pneuma, lateinisch Spiritus, diese Worte aus den alten Sprachen lassen sich alle mit Geist übersetzen. Und in das Bedeutungsspektrum gehört auch Wind, bewegte Luft und dann auch Atem. Auf den ersten Seiten der Bibel wird erzählt, wie Gott dem Adam Leben eingehaucht habe, lebensspendenden Atem. Jetzt blies Jesus die Jünger an und übertrug auf sie spirituelle Lebenskraft, den Heiligen Geist. Es ist eine kleine Pfingstgeschichte, die hier eingebettet ist in den Osterbericht. Ostern und Pfingsten sind verknüpft. Und genau dahin gehört der Wunsch nach Frieden. Friede sei mit euch. So schenke der auferstandene Christus auch uns solchen Frieden, Frieden dieser Welt, die noch immer eine unerfüllte Friedenssehnsucht in sich trägt. Ostermärsche für den Frieden, für viele war das dieses Jahr ganz unrealistisch. Der auferstandene Christus schenke auch uns als belebende Kraft den Heiligen Geist, der helfe, dass auch wir unseren Weg gehen können, mit einer Hoffnung, die weit reicht, sehr weit sogar, bis zum Tode und darüber hinaus. So unbescheiden darf christliche Hoffnung sein. Sie stärkt nicht nur, sie belebt, mache uns wie neugeboren. Amen.